Sie hören den Artikel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Kapitel Produktion, Besetzung und deutsche Synchronfassung und Veröffentlichung, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Raumschiff Enterprise (Das nächste Jahrhundert) Produktion: Konzeption und Stabszusammensetzung: Wegen des Zuschauererfolges der ersten drei Star-Trek-Kinofilme und massiver Fürsprache der Syndication-Sender, die Raumschiff Enterprise erfolgreich im Fernsehen wiederholten, beschloss das Filmstudio Paramount Pictures 1986, Raumschiff Enterprise als Fernsehserie fortzusetzen. Wegen des fortgeschrittenen Alters und den als zu hoch befürchteten Gagenforderungen von William Shatner und den anderen Darstellern aus der klassischen Serie plante das Studio mit neuen Darstellern und einer neuen Raumschiffsbesatzung. Der Spock-Darsteller und Filmregisseur Leonard Nimoy lehnte zugunsten seiner Kinolaufbahn die Anfrage Paramounts ab, als Kreativverantwortlicher für die neue Serie zu fungieren. Paramount engagierte stattdessen den von seiner Arbeit für die Seifenoper Falcon Crest bekannten Drehbuchautor und Produzenten Gregory Strangis, der daraufhin mit der Ausarbeitung eines Konzeptes für die Serie begann. Paramount befürchtete, dass eine Star-Trek-Fernsehserie ohne die Figuren Kirk und Spock nicht erfolgreich genug sein könne und stellte deshalb, einhergehend mit der Entlassung von Strangis, den Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry als Kreativverantwortlichen ein. Roddenberry war zuvor vom Studio für den zu geringen Erfolg des ersten Kinofilms verantwortlich gemacht worden, weshalb er an der Entstehung der folgenden Filme nicht mehr wesentlich beteiligt war. Um ihm angesichts dessen nicht die alleinige Verantwortung über die Serie zu übertragen, teilte ihm Paramount Rick Berman, bis dahin stellvertretender Programmdirektor bei Paramount, als Aufsichtsperson zu. Mindestens 63 verschiedene Seriennamen wurden in Erwägung gezogen, bevor die Entscheidung auf Star Trek – The Next Generation fiel. Roddenberry holte mehrere Autoren und andere Personen in sein Team, mit denen er schon bei Raumschiff Enterprise zusammengearbeitet hatte. Dazu gehören David Gerrold, Robert Justman und DC Fontana. Obwohl das Konzept für die Serie hauptsächlich aus der Arbeit Gerrolds und aus Vorschlägen Justmans bestand, gab Roddenberry es als seine eigene Leistung aus. Captain Picard wurde als eine im Vergleich zu Kirk reifere, ältere und stärker auf die Mittel der Diplomatie zurückgreifende Figur angelegt. Als Kirk-ähnlich und draufgängerisch wurde dafür die Figur Riker konzipiert. Hinter den Entwürfen für die beiden Figuren steckte auch die Absicht, die Serie von der familiär anmutenden und von Rivalität geprägten Beziehung zwischen Kirk und Spock zu distanzieren. Roddenberrys Vorstellung, dass die Menschheit zwischenmenschliche Konflikte in der Zukunft überwunden haben werde, war ursächlich für seine Forderung an die Drehbuchautoren nach Konfliktfreiheit innerhalb der Raumschiffsbesatzung. Um dieses Ziel umzusetzen, nahm Roddenberry an vielen Drehbüchern nachträglich Änderungen vor, die teils gravierend waren, und verhinderte die Umsetzung etlicher Ideen und Vorschläge. Während der ersten Staffel ließ er sich dabei auch von einem Rechtsanwalt helfen. Zum Beispiel wurde das Drehbuch zur Episode Die Verschwörung, die eine Verschwörung innerhalb der Sternenflotte thematisiert, auf Roddenberrys Betreiben so verändert, dass sich am Ende außerirdische Parasiten in den Körpern der betreffenden Offiziere als ursächlich für die Verschwörung herausstellen. Wegen seines Verhaltens, das Stabsmitglieder als kleinlich und autoritär charakterisierten, verließen etliche Autoren das Team wieder. 24 Autoren stießen in den ersten drei Staffeln zum Team und verließen es im selben Zeitraum. Das sind etwa dreimal so viele wie gewöhnlich bei Fernsehserien. Die Drehbuchautorengewerkschaft Writers Guild of America vertrat einige Autoren, die sich über nicht vereinbarte Änderungen beklagten, in Schiedsgerichtsverfahren gegen Paramount. Das Magazin Ciné Fantastique fasste die zahlreichen Ausstiege von Drehbuchautoren und Produzenten als einen kreativen Exodus zusammen. Als Folge der Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft wurde Roddenberrys Rechtsbeistand nach der ersten Staffel von der weiteren Mitwirkung an der Serie ausgeschlossen. Deswegen, und weil sich Roddenberrys Gesundheit verschlechterte, gewann Berman ab der zweiten Staffel gegenüber Roddenberry an Einfluss auf die Produktion. Bedingt durch einen nicht nur auf die Serie bezogenen Streik der Writers Guild im Jahr 1988 umfasste die zweite Staffel schließlich nur 22 statt 26 Episoden, für die deshalb auch Drehbücher von Star Trek Phase II verwendet wurden. Aus demselben Grund entstand die letzte Episode mit der zweiten Staffel zum Großteil als Zusammenschnitt von Szenen vergangener Episoden. Mit gewachsenem Einfluss ersetzte Berman vor Beginn der dritten Staffel einen Großteil des Stabs. Dazu gehörte auch Drehbuchautor Maurice Hurley, der in seiner Funktion als Supervising Producer durch Michael Wagner ersetzt wurde. Wagner schied nach drei Wochen Arbeit für die Serie wieder aus dem Stab aus, hatte in dieser Zeit aber seinen früheren Kollegen Michael Piller als Drehbuchautor engagiert. Piller fungierte fortan als leitender Drehbuchautor und, neben Berman und Roddenberry, dessen Einfluss weiter sank, als Produzent. Er förderte im Gegensatz zu Roddenberry eine offene Atmosphäre bei den Treffen der Mitglieder des Drehbuchautorenteams. Eine wesentliche, von ihm ab der dritten Staffel verfolgte Regel für die Gestaltung der Drehbücher beschrieb er wie folgt. Zitat: Diejenigen Leute, die von außerhalb des Schiffes kommen, müssen Auslöser dafür sein, dass unsere Leute, womit die Hauptfiguren gemeint sind, in ihre persönlichen Konflikte geraten. Zitat Ende. Piller führte mit Beginn der dritten Staffel die Möglichkeit ein, auch unverlangt eingesandte Manuskripte in die Auswahl für Drehbücher einzubeziehen. Damit konnten auch Amateure, Freiberufler und andere Autoren, die nicht zum Autorenteam gehörten, Drehbücher beisteuern. Die Serie war die erste und bis zum Beginn von Deep Space Nine einzige US-Fernsehserie, bei der diese Möglichkeit bestand. Das Produktionsteam erhielt pro Jahr über 3000 solcher Manuskripte. Um die Qualität der Manuskripte zu steigern, veranstalteten etablierte Drehbuchautoren auch Schreibworkshops bei Star Trek Conventions. Nach Konflikten mit Piller während der Produktion der dritten Staffel schieden die Drehbuchautoren Hans Beimler, Richard Manning und Melinda Snodgrass aus dem Stab aus. Auf Pillers Fürsprache hin wurde Ronald D. Moore ins Drehbuchautorenteam aufgenommen, nachdem Moores Manuskript als Episode Mutterliebe verfilmt worden war. In den Folgestaffeln wurde Moore zum Story Editor und Produzenten befördert. Von ihm stammen viele der auf die Klingonen zentrierten Geschichten. Drehbuchautor Brennan Braga, auf den viele der sich um Realitätsverzerrungen drehenden Geschichten zurückgehen, war in der dritten Staffel noch als Praktikant tätig. Er wurde später ebenfalls ins Team aufgenommen und zum Story Editor befördert. Moore und Braga, damals noch Twents, wurden zu zwei der am häufigsten eingesetzten Drehbuchautoren. Insgesamt nennen die Credits etwa 150 an der Entstehung der Drehbücher beteiligte Autoren. Dazu gehören auch Wissenschaftler wie der in der zweiten Staffel als Story Editor eingesetzte Physiker Leonard Mlodinow, der Linguist Mark Okrent, Erschaffer der klingonischen Sprache, steuerte die klingonischen Ausdrücke bei, der Ingenieur Naren Shankar war anfangs Praktikant der Writers Guild und fungierte hauptsächlich als wissenschaftlicher Berater. Trotz des Einspruchs mehrerer Drehbuchautoren vermied Berman Fortsetzungsgeschichten weitestgehend, damit die Fernsehsender die Ausstrahlungsreihenfolge frei wählen konnten. Picard-Darsteller Stuart und Riker-Darsteller Frakes setzten sich dafür ein, sexistische Passagen aus den Drehbüchern zu entfernen. Mehrfach mit seinem Ausstieg aus der Serie drohend, setzte Stuart ab der dritten Staffel auch durch, dass seine Rolle komplexer angelegt wird. Dazu gehörten Tätigkeiten für Picard, die über Routineabläufe auf der Enterprise hinausgehen. Als gefährlichste Gegner der Föderation dienten den Autoren zunächst die Ferengi und, als sich ihnen diese nicht als bedrohlich genug erwiesen, die von Hurley geschaffenen Borg. Der Zweiteiler Der Kampf um das Klingonische Reich in den Staffeln 4 und 5 war ursprünglich als die Staffeln 3 und 4 verbindender Cliffhanger geplant, wurde jedoch zugunsten der Borg-zentrierten Episoden In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde verschoben. Am Drehbuch für den Zweiteiler Geheime Mission auf Celtris III in der Staffel 6, in dem Picard in cardassianischer Gewalt gefoltert wird, wirkte auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit. Manche Episodendrehbücher entstanden inspiriert durch Spielfilme und literarische Werke. Joe Menosky, Drehbuchautor ab der vierten Staffel, ließ sich in seiner zweijährigen Zeit als Story Editor und Co-Produzent beim Großteil der von ihm mitverfassten Episoden von den Büchern des US-Schriftstellers James Hillman inspirieren. Für die Geschichte, die in dem Zweiteiler Wiedervereinigung der Staffel 5 erzählt wird, nutzte Michael Piller die deutsche Wiedervereinigung als Ausgangspunkt. Wiedervereinigung wurde Roddenberry gewidmet, der kurz vor der US-Erstausstrahlung verstorben war. Der Zweiteiler bildet mit den Auftritten von Leonard Nimoy und Mark Lennard in den Rollen von Spock bzw. Sarek ein Beispiel für Episoden, in denen Darsteller ihre in Raumschiff Enterprise gespielten Figuren als Gastrollen erneut verkörperten. Weitere diesbezügliche Beispiele sind der Pilotfilm, in dem Dee Forest Kelly als Dr. McCoy auftritt, und die Episode Besuch von der alten Enterprise der Staffel 6, in der James Doohan als Ingenieur Scott mitwirkt. Jerry Taylor gehörte ab der vierten Staffel zum Drehbuchautorenteam und war darin die einzige Frau. Für die fünfte Staffel verfolgte sie die Absicht, die Figur Troy, die sie als zu eindimensional und unterbenutzt empfand, stärker in die Handlung einzubinden. Mit Beginn der sechsten Staffel wurde sie neben Piller und Berman, die sich von da an zudem der Produktion von Deep Space Nine widmeten, zum Co-Executive Producer. Szenenbild, Kostüme und Masken. Für das Raumschiff Innere, vor allem für Korridore, wurden etliche Sets aus den ersten vier Star Trek Kinofilmen wiederverwendet und angepasst. Die für die Filme verwendete Brücke etwa fand für die Kampfbrücke der Enterprise und für die Brücke der Stargazer Verwendung, die Konsole des Sternenflottenkommandos aus dem vierten Film für einen Teil des neuen Maschinenraums. Szenenbildner in der ersten Staffel war Herman F. Zimmerman, ab der zweiten Staffel Richard D. James. Einhergehend mit dem Personalwechsel und infolge von Budgeterhöhungen kamen modifizierte Sets zum Einsatz. Dazu gehörte auch der Raumschiff-Hintergrund, das heißt das All und die Sterne. Weil an dem für das schwarze All anfangs verwendeten Material Duvetyn zu viel Schmutz haften blieb, ersetzte James es zu Beginn der zweiten Staffel durch schwarzen Samt, auf den Sterne geklebt wurden. In der ersten Staffel kamen für Planetenoberflächen noch Zykloramen und Pappmaché-Felsen zum Einsatz, die aus Raumschiff Enterprise wiederverwendet wurden. Felsen aus Pappmaché gab es auch in späteren Staffeln. Zumindest für die Episode Eine Handvoll Datas der Staffel 6 wurde auch ein Set von Warner Brothers verwendet. Für auf Computerkonsolen angezeigte und sich bewegende Grafiken verwendete man in den ersten 30 Episoden Polarisationsfilter auf drehbaren Rädern. Diese Technik diente als Ersatz für Bildschirme, welche durch ihre 24-Hertz-Frequenz nicht mit der 30-Hertz-Frequenz des Fernsehens synchronisierbar waren. Ab der 31. Episode kamen stattdessen Bildschirme von Sony zum Einsatz. Für die grafische Gestaltung der Computerkonsolen war der Bühnenbildner Michael Okuda verantwortlich, der in dieser Funktion bereits beim vierten Star Trek-Kinofilm mitgewirkt hatte. Die von ihm geschaffenen zahlreichen im Raumschiffinneren enthaltenen Displays zur Bedienung des Schiffscomputers basierten auf Ideogrammen. Deshalb etablierte sich gemeinhin die Bezeichnung Okudagramme. Sowohl die in den ersten beiden Staffeln eingesetzten Uniformen als auch die zu Beginn der dritten Staffel für besseren Tragekomfort eingeführten, die etwa je 3000 US-Dollar kosteten, entwarf William Ware Tice. Verantwortlich für die anderen Kostüme war Robert Blackman. Für das Make-up war der Oscar-Preisträger Michael Westmore verantwortlich. Schauplätze und Dreharbeiten. Die Dreharbeiten für den Pilotfilm begannen am 29. Mai 1987. Sie fanden überwiegend in den Paramount Studios in Hollywood statt. Die verhältnismäßig wenigen Außendrehs entstanden an kalifornischen Schauplätzen, meist in und um Los Angeles. Dazu gehörten für den Pilotfilm der Griffith Park und für andere Episoden das Tillman Water Reclamation Plant bei Van Nuys und die Movie Ranch Golden Oaks Ranch. Die Dreharbeiten für die Episode Die letzte Mission der Staffel 4 führte man über 2 Tage hinweg in der Salztonebene El Mirage Lake durch. Die Serie wurde auf 35mm Film und optimiert für das Fernsehbildformat 4:3 gedreht. Die Postproduktion der ersten beiden Staffeln fand auf analogen Videoband mit Composite-Video-Datenübertragung statt. Über den Serienverlauf hinweg kamen insgesamt 28 Regisseure zum Einsatz. Zu den aktivsten gehören Cliff Bowle mit 25 Episoden, Les Landau mit 22, Winrich Colby mit 16, Rob Bauman mit 13 und Robert Shearer mit 11 Episoden. Von den Hauptdarstellern führten Jonathan Frakes mit 8, Patrick Stewart mit 5, LeVar Burton mit 2 und Gates McFadden mit 1 Episode Regie. Kameramann war in den ersten beiden Staffeln Edward R. Brown. Ihm folgte bis zum Beginn der 6. Staffel Marvin V. Rush. Danach übernahm, mit Ausnahme 2 Episoden in der 7. Staffel, Jonathan West. Spezialeffekte und visuelle Effekte. Ein Teil der Spezialeffekte wurde mittels Motion-Control-Fotografie erstellt, ein geringer Teil mit CGI. Matte Paintings, etwa von Planetenoberflächen und Landschaften, lieferte die Firma Illusion Arts. Zumindest in der ersten Staffel wurden auch Effekte aus den Star-Trek-Kinofilmen wiederverwendet, so etwa ein Matte Painting des Sternenflotten-Hauptquartiers. Von Industrial Light & Magic stammten zwei ca. 60 bzw. 180 cm lange Modelle der Enterprise, die zusammen etwa 75.000 US-Dollar kosteten. Diese beiden Modelle wurden hauptsächlich in den ersten beiden Staffeln verwendet. Das große Modell war darüber hinaus das einzige, mit dem die Sequenzen, in denen das Schiff geteilt wird, gefilmt werden konnten. Mit diesen Modellen erstellten Industrial Light & Magic für den Pilotfilm und Image G wiederverwendbare Bluescreen-Aufnahmen. Ab Mitte der dritten Staffel ersetzte ein neues, etwa 120 cm langes Modell der Enterprise die beiden Vorgänger, da das große Modell sich als zu sperrig erwies und das kleine zu detailarm war. Die Modelle für das Borg-Raumschiff schuf Starlight Effects. Bis zur fünften Staffel wurden auch die Modelle der klingonischen Raumschiffe aus den Star-Trek-Kinofilmen wiederverwendet. Die eingesetzten Raumschiffmodelle hatten meist keine zueinander maßstabsgerechte Größe, sodass bei den Motion-Control-Aufnahmen Umrechnungen erforderlich wurden. Pro Episode entstanden durchschnittlich 50 bis 60, teils über 100 Einzelaufnahmen für visuelle Effekte. Für die komplette erste Staffel waren es etwa 1800. Angesichts der großen Menge an benötigten Effekten und der im Vergleich zu Kinofilmen knapperen Zeit für ihre Erstellung entschieden die Produzenten zur Vermeidung zu hoher Kosten, die Effekte auf Video und nicht auf Negativfilm produzieren zu lassen. Mit dieser Entscheidung war allerdings auch ein beträchtlicher potenzieller Einnahmeverlust für das Filmstudio verbunden. Denn damit wurde auch die Bildauflösung auf das US-amerikanische NTSC-Format festgelegt. Aus diesem Grund konnten die Episoden nicht, wie damals üblich, zu Spielfilmen für ausländische Kinos zusammengeschnitten werden und überdies nur mit Qualitätsverlusten in ausländischen Videoformaten wie etwa PAL vertrieben werden. Etwa 90% der Sequenzen, aus denen die Effekte bestehen, wurden zunächst auf 35 mm Film aufgenommen und anschließend in das Videoformat übertragen. Für die Erstellung der Effekte war hauptsächlich die Firma The Post Group zuständig, für den Transfer der Filmaufnahmen auf Video und das Bluescreen Compositing die Firma Composite Image Systems. Sie gehörten damals im Bereich der Videopostproduktion zu den führenden Unternehmen. Mit Produktionsbeginn der sechsten Staffel wurden diese Unternehmen durch Digital Magic bzw. CIS Hollywood ersetzt. Die Erstellung der visuellen Effekte leiteten Robert Legato und Dan Curry. Um aus mehreren Sequenzen Effekte zu erstellen, wurde auch die Technik von Grass Valley verwendet. Planeten und Effekte wie etwa Phaserschüsse entstanden unter Verwendung von Apparaten der Firma Quantel. Für das Bluescreen Compositing kam auch Technologie von Ultimate zum Einsatz, deren Vorteil gegenüber früheren Technologien es war, Schatten und Reflexionen realistischer wirken zu lassen. Vertonung. Die von Dennis McCarthy geschaffene Titelmusik ist eine Bearbeitung von Jerry Goldsmiths Titelmelodie aus Star Trek, der Film von 1979, und des Classic-Themas von Alexander Courage. McCarthy wechselte sich in der Funktion des hauptsächlichen Musikkomponisten episodenweise zunächst mit Ron Jones ab. Jones zeigte sich davon überzeugt, die in der Zukunft spielende Handlung optimal mit elektronischer Musik zu unterlegen. Sein Stil missfiel jedoch der Paramount-Leitung, die ihn als störend und mit den Toneffekten konfligierend empfand und Jones deshalb kurz vor Ende der Produktion der vierten Staffel entließ. Daraufhin ersetzte ihn Jay Chataway. Für die Tonmischung, den Tonschnitt und das Automatic Dialogue Recording war die in Hollywood ansässige Firma Modern Sound verantwortlich. HD-Restaurierung. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Erstausstrahlungsstarts 2012 begann der Paramount-Eigentümer CBS, die Episoden für die Veröffentlichung in HD-Auflösung auf Blu-ray-Disc, aber auch für spätere Fernsehausstrahlungen und den Online-Vertrieb restaurieren zu lassen. Die einfache Konvertierung der finalen Schnittfassungen war nicht möglich, weil sie auf Video in Standardauflösung gespeichert worden waren. Deshalb wurden die originalen Filmnegative mittels HD-Abtastung neu eingescannt. Dazu mussten zunächst die insgesamt über 25.000 Filmrollen mit den Originalnegativen aus den Paramount-Archiven ausgehoben und gereinigt werden. Auch weil die originalen visuellen Effekte für das Format 4:3 aufbereitet worden waren, entstanden die HD-Schnittfassungen in 4:3. Manche visuelle Effekte wie Phaserschüsse oder Beamvorgänge wurden neu erstellt, statt sie zu konvertieren. Zudem wurden perspektivische Fehler im Weltraum und fehlgeleitete Schatten korrigiert. Auch manche Matte Paintings erstellte man neu. Die finale englischsprachige Schnittfassung erhielt eine Tonspur in DTS HD 7.1. Der Restaurierungsprozess beanspruchte pro Episode zwischen 4 und 6 Wochen und wurde von Michael Okuda überwacht. Die Restaurierung allein der ersten Staffel kostete 9 Millionen US-Dollar. Die Verantwortung für die Restaurierung hatte die Firma CBS Digital. Zur Beschleunigung der Arbeit war ursprünglich vorgesehen, die Restaurierung der Staffeln 2, 4 und 6 an einen SAP-Unternehmer abzugeben. Aufgrund der Reaktionen von Blu-ray-Konsumenten, die manchen visuellen Effekten in der von HTV Illuminate restaurierten zweiten Staffel Qualitätsmängel bescheinigten, beauftragte CBS Digital für die vierte Staffel das Unternehmen Modern Video Film. Die sechste Staffel übernahm CBS Digital selbst. Besetzung und deutsche Synchronfassung. Um die Schauspielergagen zugunsten des restlichen Budgets möglichst gering zu halten, wählte Paramount weitgehend unbekannte Schauspieler aus. Dazu gehörte auch der Bühnenschauspieler Patrick Stewart, der Produzent Robert Justman auffiel, als er bei einer Shakespeare-Aufführung mitspielte. Stewart erhielt für die Rolle des Captain Picard schließlich den Vorzug vor Steven Macht. Alle Hauptdarsteller unterzeichneten Verträge für die Dauer von zunächst 6 Jahren. Für die Rolle des Riker war ursprünglich Billy Campbell vorgesehen. Auch war zunächst geplant, die Figur Troy mit Dennis Crosby zu besetzen und die Figur Yar mit Marina Sirtis. Erst bei den Dreharbeiten zum Pilotfilm wurden beide Schauspielerinnen miteinander vertauscht. Crosby verließ die Serie am Ende der ersten Staffel, weil sie mit der Entwicklung ihrer Rolle unzufrieden war. Die Kinoschauspielerin Whoopi Goldberg bat selbst bei den Produzenten um eine Rolle in der Serie. Vor allem auf Roddenberrys Bestreben hin wurde Gates McFadden nach der ersten Staffel entlassen, jedoch zur dritten Staffel zurück in ihre ursprüngliche Rolle geholt. In der zweiten Staffel wurde sie durch Diana Muldauer ersetzt, deren Name im Gegensatz zu den anderen Hauptdarstellern nicht in den Opening Credits des Vorspanns, sondern danach als Special Guest Star geführt wurde. Will Wheaton verließ die Besetzung 1990, da er sich schauspielerisch unterfordert fühlte. Die ersten 14 Episoden der ersten Staffel wurden für die von CIC vertriebenen Videokassetten durch die Alster Studios in Hamburg synchronisiert. Dialogregie führte Andreas von der Meeden, der auch Dialogbuchautor war. Für die Ausstrahlung im Fernsehen wurde diese Fassung verworfen. Die vom ZDF ausgestrahlten Episoden 1 bis 83 wurden von Arena Synchron in Berlin synchronisiert. Verantwortlicher Dialogbuchautor und Dialogregisseur war bis Episode 75 Michael Erdmann. Für die Ausstrahlung bei Sat.1 erfolgte die Synchronisation ab der 84. Episode zwar weiterhin durch Arena Synchron, nunmehr aber unter der Verantwortung von Ulrich Johansson, der bereits ab der 76. Episode als Dialogbuchautor und Dialogregisseur fungierte. Im Zuge des Wechsels des ausstrahlenden Senders wurden auch die Synchronsprecher der Darsteller Patrick Stewart, Marina Sirtis, Gates McFadden und Whoopi Goldberg ausgetauscht. In der Episode Angriff der Borg Teil 1 in der Staffel 6 hat der populäre britische Wissenschaftler und Star-Trek-Fan Stephen Hawking einen Cameo-Auftritt, um den er selbst bat und in dem er sich selbst spielt. Seinetwegen wurde der Episode bei ihrer US-Erstausstrahlung eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit zuteil. Veröffentlichung. Fernsehausstrahlung. 1991 wurde die Serie in mindestens 40 Ländern ausgestrahlt, bis 1994 von mehr als 200 Fernsehanstalten weltweit. Vereinigte Staaten. Basierend auf dem großen Erfolg der Wiederholungen von Raumschiff Enterprise in syndizierter Ausstrahlung entschied Paramount, die neue Serie nicht durch ein Network, sondern ebenfalls syndiziert erst auszustrahlen. Damit stieß das Studio in eine Marktnische. Erstausstrahlungen fiktionaler Sendungen in syndizierter Form waren damals unüblich. Paramounts Geschäfts- und Ausstrahlungsmodell für die Serie beinhaltete mehrere innovative Marketingentscheidungen, unter anderem bezüglich der Werbeerlöse. Zudem zielte das Studio mit dem Modell auf die werberelevante Zielgruppe der 18- bis 49-jährigen männlichen Zuschauer ab. Das Studio machte es den Fernsehstationen, die die klassische Serie kaufen wollten, zur Bedingung, dass sie auch The Next Generation kaufen. Die neue Serie war die erste fiktionale Fernsehserie, deren Geschäftsmodell die neue Finanzierungsmethode Barter Syndication beinhaltete. Durch diese Variante wurde die Serie für das Studio wesentlich früher profitabel als mit einem Standardfinanzierungsmodell. Die erste Staffel hatte eine wöchentliche durchschnittliche Reichweite von etwa 9,4 Millionen Haushalten. Bereits in dieser Staffel erzielte Paramount etwa $1 Million an Werbeeinnahmen pro Episode. Das waren etwa $200.000 mehr, als Networks gewöhnlich für einstündige Sendungen der Hauptsendezeit bezahlten. Mehrfach im Erstausstrahlungsverlauf setzte die Serie einen neuen Rekord unter allen Fernsehserien hinsichtlich des Preises, den Paramount pro 30-sekündiger Werbezeit verlangte. Im abschließenden Zweiteiler 1994 betrug dieser Preis $700.000. Im Herbst 1992 war die Serie 4 Wochen in Folge die meistgesehene, syndiziert ausgestrahlte Sendung. Das hatte seit 1987 kein Programm außer Wheel of Fortune erreicht. Die finale Doppelepisode sahen bei ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1994 etwa 31 Millionen Zuschauer. Paramount beendete die Serie einerseits, um sie für Kinofilme zu adaptieren und die Picard-Crew auf die ins Rentenalter gekommene Crew um Captain Kirk folgen zu lassen. Andererseits wären die Produktionskosten nach der siebten Staffel zu sehr gestiegen, und mit 7 Staffeln waren bereits genügend Episoden für die lukrativen täglichen Wiederholungen vorhanden. Das Budget betrug für die erste Staffel etwa $1,2 Millionen Dollar pro Episode und stieg bis zur siebten Staffel unterschiedlichen Angaben zufolge auf bis zu $2 Millionen. Das entspricht etwa dem Doppelten des 1992 üblichen Budgets für Network-Fernsehserien. Für Paramount-Television-Chef Mac Cluggage stand fest, dass es die teuerste Fernsehserie ist. 1992 betrug der Return on Investment der Serie 40%. Paramount erzielte mit der Erstausstrahlung der Serie bis 1994 Einnahmen von $511 Millionen und einen Gewinn von $293 Millionen. Durch den Verkauf von Wiederholungsrechten kamen zusätzliche $161 Millionen an Einnahmen hinzu. Die Werbeeinnahmen berücksichtigt, war The Next Generation eine der lukrativsten Serien des US-amerikanischen Fernsehens. Bis heute ist sie die erfolgreichste syndiziert erstausgestrahlte Drama-Fernsehserie. Die Serie wurde im Fernsehen oft wiederholt und erreichte auch dabei außergewöhnlich hohe Zuschauerzahlen, so etwa 2001 beim Kabelsender TNN. Deutschsprachige Länder. Am 7. September 1990 begann das ZDF mit der deutschsprachigen Erstausstrahlung. Die Episoden liefen im Nachmittagsprogramm in wöchentlichem Rhythmus. Der in 2 Einzelepisoden geteilte Pilotfilm erreichte 3,7 bzw. 2,8 Millionen Zuschauer. Nach 12 Episoden wechselte die Serie von Freitag auf Samstag. Bis zum Juni 1991 wurden 33 Episoden gesendet, wobei die Episode Die Verschwörung der Staffel 1 in einer geschnittenen Fassung lief und die vorerst letzte Episode Der Austauschoffizier der Staffel 2 nach gesunkenen Reichweiten in der zweiten Staffel nur noch etwa 1,9 Millionen Zuschauer erreichte. Von Februar bis November 1992 liefen die restlichen Episoden der zweiten Staffel und die ersten 19 der dritten Staffel wieder freitags, wobei die Reichweite teilweise auf deutlich unter 1 Million Zuschauer sank. Beginnend im März 1993 und 4-mal pro Woche, montags bis donnerstags am Nachmittag, wiederholte das ZDF alle bereits ausgestrahlten Episoden, ehe es im August desselben Jahres die restlichen der dritten Staffel und die ersten 9 der vierten Staffel erstmals zeigte. 1993 übernahm der Privatsender Sat1 die Erstausstrahlungsrechte und wiederholte ab Oktober 1993 im arbeitstäglichen Rhythmus zunächst alle vom ZDF bereits ausgestrahlten Episoden. Daran schloss sich im März 1994 die Erstausstrahlung der restlichen Episoden der vierten Staffel sowie die der kompletten Staffeln 5, 6 und 7 an. Dabei wurde die siebte Staffel mit zum Schluss nur 2 Monaten Abstand ungewöhnlich zeitnah zur US-amerikanischen Erstausstrahlung gezeigt. Die durchschnittliche Reichweite aller 7 von Sat1 erstmals gezeigten Staffeln lag bei 1,5 Millionen, vorwiegend jungen Zuschauern, eine von dem Sender als hochzufriedenstellend beurteilte Resonanz. Von 1995 bis 1999 wiederholte Sat1 die komplette Serie 4-mal auf dem gleichen Sendeplatz. Als erster deutscher Fernsehsender begann der Pay-TV-Sender Sci-Fi im September 2012 mit der deutschsprachigen Erstausstrahlung der HD-restaurierten Fassung. Sie dauerte bis März 2015. Vom Juli 2014 bis Januar 2015 sendete Tele5 diese Fassung erstmals im Free-TV. Sowohl die ursprüngliche als auch die restaurierte Fassung wurden von Sat1, Kabel 1 und Tele 5 als Star Trek: Das nächste Jahrhundert angekündigt, jedoch stets mit dem Titel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert im Vorspann ausgestrahlt. Heimkino-Veröffentlichung: Paramount beschränkte die Fernsehausstrahlung der Serie anfänglich auf die Vereinigten Staaten und Kanada, um sie in anderen Ländern auf Videokassetten zu vermarkten. Auf VHS erschienen Episoden der ersten Staffel bis Frühjahr 1988 in acht europäischen und asiatischen Ländern. Der Verdienst aus den Verkäufen betrug $2 Millionen. In den USA veröffentlichte Paramount von 1991 bis 1999 alle Episoden sowohl auf Videokassetten als auch auf Laserdisc. Für den deutschsprachigen Raum erschienen die durch die Alster Studios synchronisierten 14 ersten Episoden 1987 und 1988 im Verleih CIC auf VHS. 1995 begann der Nachfolgeverleih Paramount Home Entertainment mit der VHS-Veröffentlichung der durch Arena Synchron erstellten Synchronfassung, bis 1998 erschienen paarweise in mehrwöchigen Abständen alle Episoden der ersten fünf Staffeln und ein Teil der sechsten Staffel. Im Jahr 2002 folgten die übrigen Episoden. Pioneer veröffentlichte in den 1990er Jahren mindestens zwei deutsche Laserdisc-Ausgaben mit Episoden der Serie. Der Pilotfilm erschien als Teil der Ausgabe Star Trek – Die Pilotfilme. Unter dem Titel Star Trek – The Next Generation – Angriffsziel Erde wurde der Borg-Zweiteiler als ein Film vertrieben. 2002 erschienen sowohl in den USA als auch in Deutschland alle sieben Staffeln auf DVDs im Regionalcode 2. Diese sowie alle folgenden Ausgaben sind von der FSK ab 12 Jahren freigegeben. Im Jahr 2009 wurden für den deutschsprachigen Markt alle sieben Staffeln erneut auf DVD veröffentlicht, diesmal in insgesamt 14 Boxen mit jeweils einer Staffelhälfte. Alle sieben Staffeln erschienen als Komplettausgabe mit der synchronisierten, unrestaurierten Fassung im Dezember 2012 mit dem Untertitel The Full Journey und im Februar 2015 mit dem Untertitel Die komplette Serie. Am 31. Januar 2012 erschienen der Pilotfilm und die Episoden Die Sünden des Vaters und Das zweite Leben als Vorabveröffentlichung für die HD-restaurierte Fassung auf der Blu-ray-Ausgabe The Next Level, auf Deutsch untertitelt mit Einblick in die nächste Generation. Die sieben restaurierten Staffeln erschienen als Blu-ray-Boxen von Juli 2012 bis Dezember 2014. Die in der ersten Woche nach Erscheinen in den USA verkauften 95.000 Boxen der ersten Staffel erzielten mit $5,73 Millionen die höchsten Einnahmen der Woche. Die Blu-ray-Ausgaben behalten das 4:3-Bildformat der unrestaurierten Fassung bei. Im April 2015 erschien eine mit The Full Journey untertitelte Komplettausgabe mit der deutsch synchronisierten, restaurierten Fassung aller sieben Staffeln. Die deutschsprachigen DVD-Ausgaben der Staffeln 6 und 7 beinhalten statt der ursprünglichen Stereo-Tonspur eine Tonspur in Dolby Surround 5.1. Wegen dessen qualitativer Unterlegenheit gegenüber dem originalen Stereoton gab es bei Change.org eine an CBS Home Entertainment gerichtete Petition, über die bis 2013 abgestimmt wurde und die den Verleih dazu bewog, die Blu-ray-Boxen dieser Staffeln mit der ursprünglichen Stereotonspur auszustatten. Sowohl auf VHS als auch auf Laserdisc, DVD und Blu-ray erschienen zusätzlich zu den regulären Ausgaben auch Ausgaben mit thematisch zusammengefassten Episoden, etwa die VHS-Ausgaben Data Box und Captain’s Box. Gleiches gilt für zweiteilige Episoden, die, als ein Film offeriert, oft schon vor ihrer regulären Veröffentlichung erschienen. Kinovorführungen: Hauptsächlich um die Erstveröffentlichungen der Blu-ray-Boxen der Staffeln 1 bis 3 zu bewerben, ließ die mit Eventagenturen kooperierende Firma CBS Home Entertainment je Staffelbox zwei populäre Episoden der Serie in ihren restaurierten Fassungen in Kinos vorführen, und zwar nur in einer Vorstellung am Abend vor dem Erscheinungstag und ergänzt durch eine Auswahl an Bonusmaterial. Anlässlich des Erscheinens der ersten Staffelbox kündigten die Unternehmen die Vorführung der Episoden Der Reisende und Das Duplikat in ca. 500 US-amerikanischen, 55 kanadischen und etwa 2 Dutzend australischen Kinos an. Die zweite Staffelbox bewarb CBS mit der Vorführung der Episode Zeitsprung mit Q und der Langfassung der Folge Wem gehört Data in etwa 550 ausschließlich US-amerikanischen Kinos. In Bezug auf die dritte Staffelbox kündigte das Unternehmen die Vorführung des Zweiteilers In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde in erneut 550 US-Kinos sowie etwa 60 kanadischen Kinos an. Video on Demand: In den Vereinigten Staaten ist die Serie als Video on Demand bei Netflix, Amazon Instant Video, Hulu und iTunes verfügbar. Zumindest bei Netflix seit 2015 in der restaurierten Fassung. Hörspiele und Soundtrack: Das Label Karussell gab die ersten 10 Episoden auf Deutsch in Form von Hörspielen auf Musikkassetten heraus. Beim Musiklabel GNP Crescendo Records erschienen die folgenden Soundtrack-CDs: Star Trek The Next Generation, 1988 erschienen, enthält Musik aus dem Pilotfilm und eine andere, verworfene Version der im Vorspann verwendeten Titelmelodie. Star Trek The Next Generation Volume 2 aus dem Jahr 1992 und Star Trek The Next Generation Expanded Collector's Edition aus dem Jahr 2013 enthalten Musik aus dem Zweiteiler In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde. Star Trek The Next Generation Volume 3 aus dem Jahr 1993 enthält Musik aus den Episoden Die alte Enterprise, Wiedervereinigung Teil 1 und 2 und Der schüchterne Reginald. Star Trek The Next Generation Collector's Set aus dem Jahr 1993 ist eine Zusammenstellung der ersten 3 Ausgaben und erschien im deutschen Raum bei Zyx Music unter dem Titel The Original Star Trek Box – The Next Generation. Star Trek The Next Generation Encounter at Farpoint – The Arsenal of Freedom aus dem Jahr 2014 enthält Musik aus dem Pilotfilm und der Episode Der Waffenhändler. Im Jahr 2010 veröffentlichte das Label Filmscore Monthly unter dem Titel Star Trek The Next Generation – The Ron Jones Project eine Sammlung der von Ron Jones für 40 Episoden der Serie komponierten Musik. Sie ist auf 5000 Exemplare limitiert und besteht aus 14 CDs mit über 16 Stunden Laufzeit. 2013 erschien beim Label La La Land Records die auf 3000 Exemplare limitierte CD-Box Star Trek The Next Generation Collection Volume 1, die auf 3 CDs eine Auswahl an episodenspezifischen Kompositionen und die Titelmelodie enthält. Der Artikel Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Kapitel Produktion, Besetzung und deutsche Synchronfassung und Veröffentlichung wurde von Blick am 18.10.2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de-ed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden